Diese Predigt hat eine einzige Idee, und zwar, dass der wahre Aufbruch oder der größte Aufbruch in einem Menschen dann passiert, wenn er Jesus Christus begegnet. Und jetzt, vielleicht diejenigen von euch, die jetzt nicht so im Glauben unterwegs seid, das scheint jetzt ein bisschen gewagt zu sagen, das zu sagen, oder das verstehe ich auch. Aber like, hear me out. Also vielleicht versucht bis zum Ende der Predigt irgendwie halbwegs noch mitzuhören. Und vielleicht an euch auch leider ein Disclaimer. Also gewissermaßen, ich möchte auch gerade zu euch reden, die ihr versucht, einen Weg mit Gott zu gehen. Eine Erinnerung daran, wo unser größter Aufbruch eigentlich geschehen wird. Und die anderen, vielleicht hört es euch mal an, und wenn es passt, passt, und wenn es nicht, könnt ihr es in den Mülleimer nachher schmeißen, die kriegt. Misskühl meine ich, nicht in den Mülleimer. Ich war so stolz vor ein paar Monaten, durfte ein kleines Buch schreiben, und ich bin halt Kanadier, und deswegen musste immer jeder meine Grammatik immer korrigieren, weil ich halt nie Grammatik gelernt habe. Und ein Mitbruder von mir hat das geschrieben, aus Deutschland, hat man korrigiert, und er schrieb zurück, Mistkübel, also man nennt es nicht Mistkübel, weil Mist hat etwas mit landschaftlichen Dingen zu tun, das Kühe machen, nachdem sie, und dann konnte ich stolz zurückrufen, es gibt Wien, in Wien heißt es Mistkübel, und da gibt es nicht sogar Mistplätze und so. Und Mistplatz ist nicht der Ort, was du meinst als Deutscher, dass ein Mistplatz ist, genau. Ah gut, das war so eine Klammer auf, Klammer wieder zu. Diese Geschichte heute, die wir begegnen, ich finde sie einfach wunderschön. Man könnte so viel darüber sagen, es ist so eine Fülle da. Auch gerade, wenn man ein bisschen, also es kommt aus dem Johannesevangelium, Kapitel 4. Und Johannes, er schreibt über 7 Wunder, die passieren in seinem ganzen Evangelium. Und alles ist irgendwie vermischt, also nicht vermischt, aber also ein Kapitel verweist auf das andere, und was er hier sagt, ist auch verweist dann teilweise auf ein anderes Buch, das er geschrieben hat, zum Beispiel das Offenbarungsgeschichte, das letzte Buch in der Bibel. Und vielleicht denken wir ganz kurz, um das, also diese Grundthese nochmal zu bestätigen. Nicht? Das heißt, ich glaube, das wahre Aufbruch passiert in einem Menschen, wenn er Jesus Christus begegnet ist und wenn er realisiert, dass wir Menschen eben nicht einfach uns zufrieden geben mit geboren werden, ein bisschen was lernen, irgendwann mal heiraten, irgendwann mal genug Geld haben, ein Haus zu kaufen und dann an Retirement zu gehen und zu sterben und das war's. Sondern dass es in den Menschen einen unendlichen Durst gibt. Einen wahnsinnigen Durst. Und dass unser ganzes Leben versuchen wir, diesen Durst mit irgendetwas, also unseren Durst zu füllen, nicht? Diese Durst, die ich habe, die wir auch manchmal Sehnsucht nennen, nicht dieses schmerzliches, inniges Verlangen nach etwas, das uns entbehrt ist, das uns entfernt ist, dass wir gar nicht so manchmal so richtig unseren Finger drauf tun können und sagen, genau was das ist, wir wissen es manchmal gar nicht so richtig und wir suchen in alle möglichen Richtungen, diesen Durst zu füllen. Unser ganzes Leben ist ein Versuch, das zu machen. Dass diese Sehnsucht oder diese Durst immer frustriert oder zu Frustration führen wird und sogar zu Abhängigkeiten und sogar in Extremfällen zu Süchten, wenn wir versuchen, diesen Durst zu füllen mit etwas, das nicht unendlich ist. Weil unser Durst ist unendlich. Und wenn ich versuche, einen unendlichen Durst mit etwas, das nicht unendlich ist, zu füllen, natürlicherweise werde ich frustriert sein. Weil dieses Ding, das nicht unendlich ist, wird diesen unendlich tiefes, großes Loch, was mein Herz ist, nicht füllen können, logischerweise. Und da macht es einfach Sinn zu überlegen, okay, was wird dieses Ding füllen? Oder sollten wir gleich schon am Anfang sagen, die Stoa vor 2000 Jahren, Epikurius geht auch in eine ähnliche Richtung, interessante Weise, obwohl er eigentlich, ja, egal, aber nicht, der sagt, ja, wenn du einen Menschen glücklich machen willst, gib ihm kein Geld, sondern nimm einige von seinen Sehnsüchten weg, weil diese Sehnsüchte erwartet viel zu viel vom Leben. Und wenn du einfach schaffst, das runterzuschrauben und dass er nicht so viel Sehnsüchte hat, dann hat er weniger Probleme. Aber das ist überhaupt nicht ein christlicher Ansatz wenigstens. Und ich glaube, so ein Ansatz könnte auch ziemlich frustrierend sein, weil wir doch irgendwo merken, ich habe eine Sehnsucht. Und manchmal schrauben wir schon automatisch ein bisschen die Sehnsucht zurück, weil wir Enttäuschungen erfahren, weil wir Verletzungen erfahren, weil Dinge passieren in unserem Leben, wo du sagst, ja, ich weiß nicht, ob das überhaupt lohnt, das noch nachzugehen und so. Also irgendwie verständlich, dass wir manchmal zurückschauen. Und ich glaube, so ähnlich geht es ein bisschen dieser Frau, von der wir heute gehört haben. Nicht? Sie kommt da, es ist die sechste Stunde. Also wenn jemand kurz überlegt, dass es heißt, also sechste Stunde, damalige Zeitrechnung, es ist 12 Uhr Mittag, Israel, wahrscheinlich 45 Grad im Schatten, mehr oder weniger. Nicht, also es ist nicht der Moment, wo ich Wasser schöpfen gehe. Es ist der schlimmste Moment, um zu der Quelle zu gehen. Normalerweise ist man in der Früh gegangen und am Abend, aber nicht in der Mitte des Tages. Und Frauen sind auch nicht alleine zu den Quellen gegangen damals, sondern als Gruppe sind sie gegangen. Und warum macht sie das? Ja, weil sie wahrscheinlich ein bisschen ein Outcast ist. Also sie ist nicht sehr beliebt irgendwie unter den anderen Damen und muss das irgendwie in einem Moment machen, wo alle anderen da nicht hinkommen können. Und sie geht zur Quelle in der sechsten Stunde. Jesus steht, sitzt da, heißt es. Also ein bisschen den großen Kontext, was der Johannes hier beschreiben möchte. Übrigens, im 19. Kapitel des Johannes-Evangeliums heißt es, Pontius Pilatus sitzt sich nieder in dem Moment, wo er jetzt Jesus verurteilen wird, am Kreuz zu sterben. Es ist die sechste Stunde. Und was passiert, wenn Jesus dann hoch erhoben wird am Kreuz, nicht am Ende, wir hören über diesen Lanzenstich, was Paulus auch auslegt an einer anderen Stelle, die erste Lesung, wenn wir heute gehört haben, Schlag auf diesen Felsen und es wird Wasser fließen. Es wird Wasser fließen, nicht diese Verheißung, es wird Wasser fließen zu dem Mose. Und wer ist, voraussichtlich, wer ist der Felsen? Christus ist der Felsen. Und wo wird er geschlagen? Am Kreuz. Und was schenkt er uns? Auf seine Seite fließen Blut und Wasser, heißt es. Wir sind reingewaschen im Blut des Lammes, würde Johannes in der Offenbarungsgeschichte sagen. Und wenn immer eine Frau auftaucht im Johannes-Evangelium, ist immer, sie ist die Bild für die Braut. Sie ist die Braut. Und jetzt ist diese Braut, sie ist Samariterin. Jetzt, die Samariter hatten 6 Bündnisse geschlossen mit den Nachbarvölkern. Sie waren abtrünnige Juden. Und diese Frau hatte 5 Männer, aber der 6. war halt nicht ihr Mann. Nicht? Also Johannes macht hier lauter Querverbindungen, dass für uns moderne Leser, die nicht die ganze Geschichte der Israeliten verstehen und wissen, nicht so richtig checken, aber damalige Leser hätten sofort verstanden, was es hier geht. Er ist in einem Jakobsbrunnen. Was passiert am Jakobsbrunnen? Jakob, einer der Patriarchen, nicht? Also ich bin der Gott Abrahams, Gott Isaaks, der Gott Jakobs, der Sohn von Isaak. Er hat seine Frau Rahel an einem Brunnen gefunden. Und wann? Um die 6. Stunde. Und was ist dort passiert? Die Rahel wollte Wasser schöpfen aus der Quelle. Und es ging nicht, weil das Brunnen zu war. Und trotzdem, nicht, dann beginnt der Jakob, sie halt ihr zu trinken zu geben. Jetzt, Jesus aber fragt am Anfang, gib mir Wasser zu trinken. Und das finde ich so genial von Jesus, weil er, also um Christsein zu verstehen, glaube ich, ist dieser Punkt so wichtig. Nicht? Unser Verständnis als Christen ist es, bevor wir überhaupt Gott auch suchen müssen, hat er uns schon gefunden. Also er ist da in Mitte ihrer Suche, in Mitte von ihren Problemen, in Mitte der Hitze und des Tages und dieses, ich meine, wir entwürdigen nicht für sie, sie muss jetzt da, die Arme da in Mitte der Hitze, weil niemand mit der irgendwas zu tun haben möchte, wahrscheinlich fühlt sie sich wahnsinnig einsam, wahrscheinlich auch in ihrer Beziehung, weil sie geht eine nach dem anderen ein, also irgendwie findet da ihr Durst wieder nicht gestillt, offensichtlich durch diese Beziehung, die sie hat, nicht? Die ist irgendwie wahrscheinlich wahnsinnig verletzt worden, kann man sich vorstellen, nicht? Nach 5 solchen Beziehungen. Sie findet irgendwie nicht den Frieden im Herzen und in ihrer Suche nach Wasser kommt sie daher und Jesus sitzt schon aber da, er ist da. Und unsere Überzeugung ist auch in unserem Glauben, dass Jesus in all unsere Noten, all unsere Suche ist er schon da. Er ist schon dort zugegen. Bevor wir ihn auf die Suche machen müssen, nach ihm ist er schon da. Und es geht vielmehr, vielleicht ein Bild dafür, was ich mal irgendwo gehört habe, was mir gefällt, ist, im christlichen Glauben geht es nicht so darum, Gott versuchen zu suchen, sondern eher den Landeplatz für den Helikopter ein bisschen frei zu machen, sodass er landen kann, sodass er in meinem Leben einbrechen kann, sozusagen aufbrechen kann zu mir kommen kann. Er ist schon da und er möchte helfen, er möchte diesen Durst stillen, aber manchmal ja, versuchen wir mit irgendwelchen anderen Dingen unseren Durst zu stillen. Zum Beispiel diese Dame versucht das zu machen. Einmal nach dem anderen. Und irgendwie ist sie halt nicht zufrieden offensichtlich. Und ich denke, also das Erste, was uns auch dieses Evangelium vorstellen möchte, ist einfach eine Situation und die Frage, wo suchst du Wasser? Was für eine Quelle suchst du? Nicht was für eine, oder mit welchen Quellen versuchst du deinen Durst zu stillen? Und denk gut darüber nach, ist halt die Einladung, nicht? Weil es gibt so viele Orte, wo wir manchmal suchen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ja? Also in diesem Fall, sie sucht es halt in, weiß nicht, in irgendwelchen Beziehungen. Ich als Priester darf sehr viel Einblick haben in sehr viele Beziehungen, weil viele Leute halt kommen, nicht zur Beratung und so. Und ich, wahrscheinlich war Timo, würde dasselbe sagen, ich merke, wie fatal eine Beziehung läuft, zum Beispiel, wenn eines der Partner oder vielleicht sogar beide versuchen, in den anderen Partner ihre Quelle zu finden. Sozusagen, du musst jetzt meine tiefsten Sehnsüchte alle erfüllen. Sozusagen, und das scheint irgendwie total nett zu sein und für in erster Stelle, ich werde angehimmelt von dem anderen Partner. Der andere Partner stellt mich auf einen Podest. Aber nach einer Weile wird das ziemlich erdrückend, weil ich merke, er hat Erwartungen oder sie hat Erwartungen an mir, das letztendlich nur Gott erfüllen kann. Und dann bin ich völlig frustriert, weil ich immer das Gefühl habe, ich bin dir nie genüge. Ich bin dir nie genüge. Du quetschst mich aus mit deinen Erwartungen. Und ich bin ganz trocken innerlich, weil ich kann nicht all das geben, was du eigentlich von mir willst. Und der andere ist auch natürlich frustriert, weil es stimmt, der andere ist nicht Gott. Wo man vielleicht am Anfang so ein bisschen so denkt, nicht? Wake up and smell the coffee, nicht? Der andere ist nicht Gott. Ach, schade, nicht? Ist aber so. Und das ist nicht unbedingt schlecht für eine Beziehung, das erstmal anzuerkennen. Nicht? Und das ist vielleicht auch ihr Problem. Sie hat versucht, in dieser Beziehung zu diesen anderen Partnern, sie müssten halt alles erfüllen. Und dann irgendwann merkt sie, okay, sie sind halt nicht perfekt. Dann versuchen wir halt irgendwas, ein neues Modell von Auto, nicht? Und ob das vielleicht irgendwie besser funktioniert. Und so sind es ja viele andere Dinge. Manchmal sind es materielle Dinge, manchmal ist es das Geld, manchmal ist es die Anerkennung. Und ist es nicht so, also ich suche Anerkennung, ich bekomme es vielleicht sogar, aber erfüllt mich das? Morgen brauche ich wieder Anerkennung. Und morgen brauche ich wieder Liebe. Und morgen muss ich wieder, weiß nicht, vielleicht suche ich meine Erfüllung, meine Sehnsucht ist, dass ich das irgendwelche, dass der Durst, Erwartungen irgendwie, die schnell an jemand anders erfüllen werden. Und der andere kann es ja nicht erfüllen und, oder, weiß nicht, in mir selber. Ich habe Erwartungen, die ich an mich selbst stelle und suche dort meinen Durst zu füllen, dass ich denke, ich werde vollkommen sein, perfekt dastehen und ich merke, ich bin halt nicht perfekt, ich bin halt auch nicht Gott. Und egal, was wir suchen, ich finde es sehr beeindruckend, nicht? Wir Menschen, wir schreiben Musik, wir betrinken uns, wir besaufen uns, wir sogar ins Koma hinein manchmal, wir bauen Firmen auf, wir schicken Leute auf den Mond, das macht kein Stein, kein Moskito und kein Waschbär. Das machen wir nur irgendwie wir Menschen, weil wir eine unendliche Sehnsucht haben. Und letztendlich alles, was wir tun, ist Sehnsucht getrieben, nicht? Also sogar den Wunsch, manchmal einfach alles aufzuhören und sagen, okay, ist mir alles irgendwie zu viel, ich habe eine Sehnsucht nach Ruhe, nach Loswerden von diesen Schmerzen, diesem Leid, auch in so einer Situation. Und Jesus kommt dir dann entgegen und es ist ganz, ich finde es so schön, nicht, weil er, was macht Jesus? Er sagt nicht, du hast 5 Männer gehabt und du bist eine Ehebrecherin und du sollst jetzt gesteinigt werden. So fängt er nicht an. Sondern er sagt zu ihr, gib mir zu trinken. Erinnert sie an ihre Würde, ihre Größe, an ihren Wert, was du kannst, was du fähig bist. Und das ist so schön, Gott sieht uns an mit ganz anderen Augen als, manchmal die einander anschauen. Er schaut uns nicht an, was dienst du jetzt mir oder was machst du jetzt alles falsch, sondern er versucht, sie daran zu erinnern, zu was sie eigentlich fähig ist, durch seine Gnade, durch seine Macht, durch seine Kraft. Und erstmal versucht er einfach ihre Grundwürde zurückzugeben. Juden reden nicht mit Samaritanern oder Samaritinern, wie heißen die auf Deutsch mal? Samaritern. Irgendwie sowas. Nicht? Weil die abtrünnig gewesen sind. Und er redet erstmal mit einem Samariter, zweitens mit einer Frau, das hat man damals auch nicht so gemacht, mit irgendjemandem zu reden. Die Juden, also die Jünger, wenn sie zurückkommen, sind total schockiert. Was macht er denn da? Weil es Jesus egal ist, was jetzt die Leute von ihm halten. Nicht? Manchmal suchen wir unsere Sehnsucht zu erfüllen durch Anerkennung. Jesus, das ist nicht ihm so wichtig, was die anderen Leute jetzt von ihm halten. Das ist, sein Selbstwert hängt nicht davon ab, ob der oder die andere irgendwie komisch ist, etwas für mich gerade auf Facebook gepostet haben. Oder in Snapchat oder was auch immer. Sondern mein Selbstwert ist ganz woanders. Nicht? Und Jesus versucht sie daran zu erinnern, was ihr große Wert ist. Und bittet sie, etwas zu trinken. Und dann bekundet sie halt ihre Bewunderung darüber aus, dass er das macht. Und dann macht Jesus den nächsten Schritt und sagt, ja, schau, eigentlich, wenn du wüsstest, wer vor dir steht, würdest du ihn fragen, um dir Wasser zu geben. Nicht? Und versucht sie jetzt auf eine andere Stufe, jetzt nicht nur an materielles Wasser zu denken, sondern an, und sie bleibt erstmal beim materiellen Wasser. Und das geht dann immer so ein bisschen hin und her, diese Unterhaltung, bis am Ende dann einfach sagt, und dann kommt halt, und auch noch nicht mal vorwurfsvoll und nicht irgendwie, wie konntest du nur, sondern er sagt einfach nur die Tatsache. Ohne es zu bewerten. Du hast 5 Männer gehabt und denjenigen, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Also ich glaube, der Weg zur Freiheit und zum Aufbruch in unserem Leben geschieht auch nicht, indem wir sozusagen so tun, als wäre es gäbe es keine Probleme. Nicht? Jesus, eigentlich, er ist ziemlich direkt. Auf Englisch würden wir sagen, he's pretty blunt. Also er nennt die Dinge schon beim Namen, nicht, was ihr Problem ist. In diesem Fall sogar, es geht sogar um Sex. Wow, nicht nur Gott und so. Aber er sagt es ziemlich direkt. Ja, er nimmt kein Blatt vor den Mund, aber er macht es in so eine liebevolle Weise und er führt erst, und es ist auch nicht vorwurfsvoll, er tut einfach nur eine Tatsache im Raum stellen. Und auf einmal merkt sie, oh Gott, ich stehe ja nackt vor diesen Menschen. Also im übertragenen Sinne. Nicht? Das heißt, sie checkt, dass er checkt alles über sie. Er weiß alles über sie. Und ich denke, in diesem Moment passiert so Ähnliches, etwas in dem Moment, was geschehen ist, als Petrus fischen war und die ganze Nacht, und er war müde und er kommt, tut er seine, haben überhaupt nichts gefangen und tun irgendwie ihre Netze waschen und denkt darüber nach, er muss jetzt nach Hause zu seiner Frau und die Frau wird sagen, ja Petrus, du warst fischen die ganze Nacht. Ja, ich weiß, weil du warst, ja. Und dann kommt dieser Rabbi vorbei und sagt, können wir da in ein Boot hineingehen? Ich muss mal predigen zu den Leuten. Ich weiß, es gab keine Mikrofone damals, Wasser trägt, also die Stimme trägt sich super über das Wasser. Kann ich dein Boot nutzen? Nicht? Und dann, Petrus gibt eine von diesen Antworten wie, ja, ich habe zwar mein Bein gebrochen in 40 Stellen, aber wenn du willst, kann ich meine Krücken holen und mit dir joggen gehen. Oder ich habe gerade 45 Grad Fieber, aber wenn du willst, kann ich mit dir gehen und auf deine Kinder aufpassen. Ich habe zwar die ganze Nacht gefischt, ich bin jetzt eigentlich nur müde, ich möchte eigentlich nur nach Hause, aber wenn du wirklich willst, also kannst du mein Boot nutzen. Und Jesus sagt dann nicht, okay, wenn es so ist, dann, sondern er sagt, okay, super, gehen wir. Und dann konnte Petrus halt nicht wirklich aus und dann halt, wir wissen, was passiert, er beginnt zu predigen und dann am Ende sagt er, geh hinaus und schmeiß dein Netz raus. Und interessant, nicht, weil Jesus jetzt nicht sagt oder Petrus nicht sagt, hör mal, du bist ein Zimmermann aus Nazareth. Ich habe hier die Petrus Fishing GmbH gegründet. Ich kenne mich aus hier, wie das funktioniert. Nicht wie ich jetzt Paul George versuchen würde, irgendein Aktionärspezialisten zu sagen, wo er seine Aktien anlegen soll. Das wäre völlig absurd. Und trotzdem macht er das, trotzdem schmeißt er die Netze aus, wir wissen, was passiert. Auf einmal dieser unglaubliche Fischfang und Petrus ist in Schock. Er fällt auf seine Knie vor Jesus und sagt, interessanterweise, er sagt nämlich nicht, aha, ich verstehe, du verstehst etwas über Fischen. Ich glaube, wir könnten mal zusammenarbeiten, nicht? Weil das könnte interessant werden. Sondern er sagt, geh weg von mir, ich bin ein Sünder. Er ist auf einer ganz anderen Ebene, weil auf einmal vor dieser Größe, die vor ihm ist, also er ist Jesus jetzt wirklich begegnet. Er war die ganze Zeit mit dem Boot, aber nicht gecheckt, wer mit ihm da redet. Und auf einmal begegnet er Jesus. Und was macht Jesus? Ja, da hast du recht gehabt. Ciao, arrivederci, du bist ein Sünder. Nein, er tut seine Arme um ihn und sagt, keine Angst, von jetzt an wirst du Menschenfischer werden. Und so ähnliches passiert ist mit dieser Frau, nicht? In diesem Moment, wo sie Jesus begegnet, dann sagt sie nicht irgendetwas, sondern sie geht sofort die Frage, okay, ihr Juden sagt, wir sollen Jerusalem anbeten. Also sofort die Gottesfrage kommt dann. Weil sie Jesus wirklich begegnet ist. Und dann beginnt ihr ganzes Leben zu ändern. Sie rennt weg und lässt sogar ihren Krug da stehen. Und das Krug ist auch Symbol für ihr ganzes vorheriges Leben und wo sie versucht hat, Wasser zu schöpfen mit allen möglichen Dingen. Und merkt, der hat Antworten auf meine tiefen Fragen. Der hat eine Antwort. Ich check's noch nicht ganz alles, aber ich beginne zu merken, boah, da ist eine Größe von mir. Und immer wieder sieht man das im Evangelium. Nicht? Menschen ändern sich radikal im Evangelium, wenn sie Jesus begegnen. Nicht? Da entsteht Aufbruch. Maria Magdalena, die Prostituierte war und die ich weiß nicht, was für ein Leben geführt hat. Nicht? Also Jesus hatte 8 Dämonen, heißt es, rausgetrieben. Und wie sie merkt, es gibt ein bisschen Streit, ob das jetzt die gleiche Frau war oder nicht, also in Johannes Kapitel 8, wo die Pharisäer, denen es überhaupt nicht geht um diese Frau, unglaublich auch nicht, selbstgerecht, nicht, sie hat gesündigt, sie gehört gesteinigt. Die kommt mit dem Gesetz und des Gesetzes willen, sie muss jetzt umgebracht werden. Nicht? Und geht zu Jesus und sagt, was sagst du jetzt? Und den Pharisäern geht es gar nicht um diese Frau, die gesteinigt werden soll. Es geht nicht um ihr, sondern es geht darum, um Jesus gefangen zu nehmen, irgendwie in seinen Worten. Und die Frau ist halt das Versuchskaninchen. Was für eine Entwürdigung dieser Frau. Und Jesus spielt dieses Spiel halt überhaupt nicht mit. Wir wissen, wie es ausgeht am Ende. Und sie macht diese Erfahrung ihrer eigenen Würde. Jesus musste am Anfang erstmal gar nichts zu ihr sagen, sondern sagt einfach nur, wer keine Sünde hat, soll den ersten Stein werfen. Also bitte hier alle, ihr könnt jetzt hier, er gibt Instructions, wie wir jetzt die steinigen sollen. Ihr könnt alle euch aufstellen und der keine Sünde hat, soll den ersten Stein werfen. Und er beginnt wieder zu schreiben auf dem Boden. Also ich würde gerne mal diese Szene in Replay im Himmel sehen. Also das muss so genial gewesen sein, dieser Moment. Wo die alle dann weggehen und sie entlarvt sind in ihrer Selbstgefälligkeit und Sicherheit. Jesus, der auf Augenhöhe mit dieser Frau spricht, war so unglaublich wunderschön. Ich habe ein paar von euch mal diese Geschichte erzählt, bin fast fertig. Ich war mal in Marseille und ich habe einen Priester dort kennengelernt, der mich sehr beeindruckt hat, weil er, sein Bischof hat gesagt, wenn du es schaffst, dass mehr als 15 Leute kommen zu deinem Gottesdienst, dann werden wir die Kirche nicht abbrechen. Und ich kam dann 7 Jahre später, das war eine riesengotische Kirche in Marseille und man konnte nur, musste eine Viertelstunde vorher da sein, um einen Sitzplatz zu bekommen. Und es war in den größten muslimischen Viertel auch von der Stadt. Und es hat mich sehr beeindruckt, weil nachher waren wir halt, er hatte in dem Jahr, wo wir da waren, über 40 Erwachsenentaufen und 25 davon waren Muslime. Proportion vor ein paar Jahren, jetzt werden es halt mehr, aber in Diözese Wien hatte eine ganze Diözese Wien mit 1000 Priester 100 Erwachsenentaufen. Der hatte eine einzige Pfarre, 40 und 25. Und gut. Und dann kommt halt jeder nachher jemand in eine Diskussion, also in ein Gespräch, hat uns Mittagessen eingeladen und jemand in der Gruppe beginnt über die Muslime herzuziehen und zu sagen, nicht, furchtbar und die werden immer mehr, was werden mehr machen in christlichen Europa und ich weiß nicht was alles. Und ich merke, der Priester wird immer trauriger. Und irgendwann beginnt er zu weinen. Und der andere checkt das nicht, dann machen wir weiter. Nicht? Und ich war ein bisschen zu weit weg von ihm, so irgendwie unter dem Tisch oder irgendwie, hör auf. Ja? Aber er hat es irgendwie nicht gecheckt und auf einmal sagt der Priester ihm, stopp, wissen Sie was, ich liebe diese Menschen. Man hätte eine Nadel fallen können, nicht? Weil er nicht selbstgerecht irgendwie von oben herab zu denen gekommen ist, sondern total auf Augenhöhe. Ich liebe diesen Menschen. Und ich glaube, diese Frau macht eine Erfahrung, was es wirklich heißt, geliebt zu sein. Um ihrer selbst willen, wer sie ist. Dass sie angenommen ist, auch in ihrer Unzulänglichkeit, ihrer Fehlerhaftigkeit, auch ihre Sünden. Und Jesus heißt es nicht gut, was sie da alles gemacht hat.
aber sie möchte sie herausziehen zu ihrer eigenen Größe, ihr zeigen, wer sie eigentlich ist. Und ich denke, was uns zum Aufbruch bringt, ist, wenn wir merken, wir sind geliebt um unser Selbstwillen. Von jemand, der diesen unendlichen Durst in uns stillen kann und stillen will. Und uns dabei helfen möchte, nicht diese Fülle zu finden. Ich bin gekommen, dass sie das Leben haben und es in Fülle haben. Was ich halt euch wünsche. Und auch mir selber ist, dass wir vielleicht auch gerade in dieser Fastenzeit ein bisschen Zeit mal übernehmen, vielleicht auch in dieser Woche mal kurz überlegen, wo suche ich meinen Durst zu stillen? Und gibt es da Quellen in meinem Leben, so brunnenmäßig, wo ich da versuche, Wasser rauszuschöpfen, wo ich aber schon im Vorne hinein weiß, das wird mich nicht füllen? Nicht all diese Dinge, Beziehung, Geld, Anerkennung, die sind ja nicht alle schlechte Dinge. Gutes Bier, keine Ahnung, ist ja nicht schlecht. Aber das Problem wird, wenn ich beginne, darin meine Sicherheit, mein das unendliche Durst zu füllen, dann werden diese Dinge zu Götzen und die versklaven uns. Nicht? Dann werden sie mein Schatz, mein Precious, nicht? Um Gollum zu zitieren. Und das ist halt gefährlich, nicht? Weil dann sind wir nicht freie Menschen. Und Jesus möchte uns in die Freiheit der Kinder Gottes führen, sagt Paulus. Dass wir wirklich frei sind, dass wir die Fülle am Leben haben. Und das ist so schön, finde ich halt, wie Jesus diese Frau eben so führt. Nicht? Dass sie endlich diesen Krug mal zur Seite schmeißen kann und ein neues Leben anfangen kann. Und vielleicht einmal nochmal dazu überlegen diese Woche, gibt es Quellen in meinem Leben, wo ich sage, also das hat keinen Sinn, dass ich weiterhin zu dieser Quelle gehe. Und zweite Frage ist, wo gibt es Quellen, die mich wirklich erfüllen können? Und mein Vorschlag ist, als jetzt sage ich halt vielleicht auch gerade, ja, auch zu uns Christen in diesem Raum, die sagen, wir wollen einen Weg mit Jesus gehen, ist er wirklich meine Quelle? Wirklich wahr? Also suche ich wirklich in ihm die ultimative Stillung meines Durstes? Und bin ich dadurch auch ein Zeugen für andere, für was Freiheit eigentlich heißt? Und was Leben eigentlich heißt, was Freude im Heiligen Geist eigentlich heißt? Oder doch nicht wirklich? Und die Fastenzeit geht es ja auch darum, nochmal Gott zu erlauben, den Messias zu erlauben, diesen, wie wir gehört haben von den Samaritern am Ende, er ist wirklich der Retter der Welt, dass er in meinem Leben eintreten darf und da Befreiung schaffen kann, dass er Durst stillen kann. Vielleicht als kleine Hilfe, Unterstützung, es gibt am Ausgang, wenn Sie nach Hause gehen, wieder, wenn ihr nach Hause geht, am Ausgang, wie jede Woche in dieser Predigtserie, einen kleinen Fragebogen, der ein bisschen zum Anregen von Fragen, also zum Nachdenken über dieses Evangelium helfen soll und wieder auch ein kleines Bibelzitat für jeden Tag der Woche, ein kleines Kärtchen, das man mitnehmen kann. Wenn es nicht genügend gibt, am Ende, es gibt ab morgen Nachmittag auch auf der Webseite vom Zentrum nachzuhören oder auch diese Fragebogen. Vielleicht wäre es schön, mal ein paar Minuten sich Zeit zu nehmen diese Woche, sich diese Fragen zu stellen und mit dem Herrn auch darüber zu plaudern. Amen.